Heute Morgen predige ich über Matthäus 3, Vers 13 bis 17. Matthäus 3, Vers 13 bis 17. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Der aber wollte es ihm wehren und sagte: Ich habe nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Doch Jesus antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Als aber Jesus getauft worden war, stieg er alsbald aus dem Wasser, und siehe, die Himmel taten sich auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme aus den Himmeln sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Ich denke, dass jeder von Ihnen oder von uns schon mal einen bewundert hat. In der Jugend sind es gewöhnlich andere Positionen, die wir bewundern, vielleicht ein Sportler. Später dann vielleicht Leute, die es in der Wirtschaft weit gebracht haben oder auch in der Musik. Und angenommen, da käme nun irgend so ein Bewunderter plötzlich bei uns vorbei auf irgendeine Weise, zum Beispiel so ein berühmter Sportler, und würde dann zu so einem Jugendlichen sagen: Weißt du, ich will mit dir zusammen trainieren. Und da denkt er, der hat sich wohl irgendwie heute vertan in seinem Partner. Oder so ein berühmter Musiker, der käme dann und sagte: Lassen Sie uns zusammen etwas spielen. Und er sagte, er hat sich doch sicher auch getäuscht, dass er zu mir kommt, denn ich bin ja überhaupt nicht würdig, in seiner Nähe gesehen zu werden. So ähnlich muss man sich das vorstellen hier bei Johannes, der diesen Zunamen der Täufer bekam durch seine Arbeit, die er tat. Er war ein Mann, der von dem kommenden Messias förmlich schwärmte. Der sagte, was das für eine tolle Person ist, die nach ihm kommt. Er sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen. Der nach mir kommt, ist vor mir gewesen. Das heißt, ehe ich überhaupt ins Leben kam, gab es diesen Messias schon, von dem ich jetzt rede. Und ich bin noch nicht einmal würdig, wenn er zu Gast käme, seine Schuhriemen zu öffnen. Das ist ein Dienst, den Sklaven taten, um ihnen dann den Gästen die Füße zu waschen. Er sagte, solch eine bedeutende Person wird es sein. Und der hat die Vollmacht, dass er alle Menschen mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Das sind nun zwei ganz verschiedene Dinge. Jesus wird jeden Menschen, der an ihn glaubt, mit dem Heiligen Geist taufen. Das geschah damals an Pfingsten zum ersten Mal, dass Menschen den Heiligen Geist bekamen, und geschieht heute in der sogenannten Wiedergeburt, wenn jemand sein Leben für Zeit und Ewigkeit Jesus betend, glaubend anvertraut, empfängt er den Geist und damit auch die sogenannte Geistestaufe. Jesus wird also die einen mit dem Heiligen Geist taufen, die zu ihm gehören, und die anderen wird er mit Feuer taufen. Feuer in der Bibel ist ein Bild für Gericht, und wenn er sie mit Feuer tauft, bedeutet das eine ewige Verdammnis jenseits des jüngsten Gerichtes in der Hölle. Er wird also die Menschen mit Heiligen Geist taufen und sie für ewig gewinnen und retten, oder er wird sie mit Feuer taufen und sie ewig im Gericht Gottes belassen. Außerdem hat er eine Wurfschaufel in der Hand, um seinen Weizen zu worfeln, zu werfen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal im Orient irgendwann im Urlaub war. Die haben ja heute oft noch genau dieselben Methoden wie vor tausenden von Jahren. Da wird beispielsweise manchmal noch das Getreide gedroschen mit so einem Knüppel, wie bei uns zu früheren Zeiten, oder dass da so ein Esel mit einem Brett im Kreis herumläuft, an dem unten spitze Steine drin stecken, sodass dann das Getreide da aus den Halmen, wollte ich gerade sagen, herausgequält wird, also herausgedrückt wird. Und wenn dann der Abendwind kommt, wirft man diese Mischung aus Korn und Spreu hoch, und der Abendwind bläst die Spreu 2-3 Meter weiter und der Weizen bleibt liegen. Die Spreu wird dann verbrannt und der Weizen gesammelt. Und so sagt Johannes von Jesus, er hat die Wurfschaufel in der Hand, das heißt, er wird auch die Spreu vom Weizen trennen. Den Weizen sammelt er in seine Scheune, sprich, die Gläubigen sammelt er in die ewige Geborgenheit der Liebe Gottes hinein, und die Spreu verbrennt er mit unaussprechlichem, unauslöschlichem Feuer auch. Das ist wieder ein Bild für diese ewige Verdammnis. Also solch eine gewaltige Person wird dieser Messias sein, dass er solche Vollmacht hat. Und dann kommt dieser Messias, Jesus, zu Johannes, und sagt, hör mal, ich will mich von dir taufen lassen. Und dem Johannes ist innerlich sicher die Kinnlade etwas nach unten gegangen. Er sagte, das ist doch sicher ein Irrtum, ein doppelter Irrtum. Erstens ist die Taufe nur etwas für Sünder, die dabei ihre Sünden bekennen und von Gott Vergebung empfangen. Und zum Zweiten, wenn schon einer getauft werden sollte von uns beiden, dann bin ich das doch. Denn ich taufe zwar andere, aber ich bin ja auch nicht fehlerfrei. Und wenn du als der Messias kommst, dann taufe doch bitte mich. Und Jesus sagt, nein, ganz im Gegenteil, du sollst mich taufen, denn ich will alles so tun, wie es vor Gott richtig ist. Ich will die Gerechtigkeit Gottes erfüllen. Jemand hat dieses Wort gerecht einmal sehr nett definiert und sagt, gerecht heißt, gehe recht vor Gott. Gehe recht vor Gott. Das heißt, tue das, was in Gottes Augen richtig ist. Und das wollte Jesus tun. Er fing also seinen öffentlichen Auftritt mit einer Taufe an, im Jordan. Taufe bedeutet ja, dass jemand ganz unter dem Wasser ursprünglich verschwindet und dann wieder ganz auftaucht. Wobei für Jesus das sicher eine doppelte Bedeutung hatte. Einmal wollte er genauso sein wie alle anderen, die sich auch taufen ließen. Und zum anderen fing sein öffentlicher Dienst mit einer Taufe an und hörte mit einer Taufe auf. Denn die Taufe eigentlich ist ein Bild der Beerdigung, ja, dass dieses Leben ganz verschwindet, man sieht es nicht mehr, ja, unter der Oberfläche verschwunden. Und Jesus sagte dann kurz vor seinem Tod, er müsste mit einer Taufe getauft werden und wie bange wäre ihm, bis sie geschehen würde. Und damit meinte er seinen Tod, wo er dann hinterher auch ganz unter der Erdoberfläche verschwand in seinem Grab, dann allerdings wieder auferstand. Er fing also seine öffentliche Wirksamkeit mit einer Taufe an und dachte dabei sicher nicht nur an das Wasser im Jordan und an die Leute, die am Ufer standen, sondern sicher auch schon in prophetischer Weise an seinen eigenen Tod, weil er mit einer Taufe aufhören würde. Er wusste, die Sünde wird in Wirklichkeit nicht durch Wasser abgewaschen, sondern durch Blut. Wenn man Sünde mit Wasser abwaschen würde, dann wäre das ja schön, dann könnte jeder, der einen Ehekrach hat, hinterher ein Vollbad nehmen und dann wäre seine Probleme wieder los. Oder so wie die Hindus das tun, die dann kurz vor dem Tod noch im Ganges baden und denken, jetzt werden sie den ganzen Ballast ihres Lebens los, weil sie in den Fluten dieses heiligen Stromes gebadet haben, dann wäre Deutschland sicher ein Volk, das sehr frei wäre von Fehlern und Sünden, weil wir gerne baden und duschen. Aber so ist es nicht. Jesus wusste, dass Sünde letztlich nur durch Blut gereinigt wird. Im Hebräerbrief steht Kapitel 9, Vers 22, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung bei Gott. Und deshalb dachte er bei dieser Taufe mit Wasser schon an diese Taufe mit Blut, an seinen Tod, wo er aus Liebe zu uns sein Blut vergießen würde, damit Gott wirklich vergeben kann. Als er aus der Taufe wieder herausstieg ans Ufer, kamen drei Zeichen, die bestätigten, dass Gott diese Taufe und auch diesen öffentlichen Dienst jetzt begleitet und angenommen hat. Einmal war ein geöffneter Himmel da, und dann kam der Geist nicht als, sondern wie eine Taube auf ihn und eine Stimme sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Das heißt, Jesus hatte von Anfang an einen offenen Himmel über sich. Das finde ich sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie gut Sie die Bibel kennen, da könnte man jetzt so einen inneren Gedankenquiz mit sich selber machen. Wo gab es denn in der Bibel eine Schilderung eines geöffneten Himmels? Ich habe das jetzt nicht durch die Bibel verfolgt, mir fielen spontan nur zwei Geschichten ein, wo der Jakob vor Gott, vor seinem Bruder Esau floh und dann in Bethel übernachtete und plötzlich so eine Himmelsleiter sah, an der die Engel rauf und nieder stiegen. Das heißt, Gott sprach mit ihm und hat sich ihm offenbart. Oder später, als der Stephanus als erster Christ ums Leben gebracht wurde und dann hieß es, er sah den Himmel offen und Jesus zu Rechten Gottes sitzen. Geöffneter Himmel, ein Bild, ja, der Himmel ist offen über Jesus, aber wohl auch offen über jedem von uns, der ihn kennt. Das zweite war dann, dass der Geist wie eine Taube auf ihn kam. Die Taube tauchte ja damals bei Noah auf, diese sogenannte Friedenstaube, das war aber kein Friede, der das Ende von Krieg bekundete, sondern eigentlich mehr auch den Frieden Gottes mit der Natur und der Menschenwelt ausdrückte, diese Taube, die dann wieder zurückgeflogen kam. Und so kam der Geist Gottes wie eine Taube auf Jesus. Für manche ist das ein Rätsel, die sagen, das kann doch gar nicht sein. Oder hat Gott hier überhaupt Jesus erst als Sohn sozusagen adoptiert mit 30 Jahren, weil er sagte, du bist mein geliebter Sohn? Jesus war von Geburt an sicher mit dem Heiligen Geist erfüllt, denn in der Bibel steht ja, dass der Geist ihn schon zeugte in Maria. Und hier kam dieser Geist trotzdem noch einmal sozusagen zusätzlich als Dienstausrüstung auf sein Leben. Da gibt es einen Vergleich im Alten Testament. Da gibt es viele Opfervorschriften und eine Form des Opfers war ein Speisopfer. Da wurde Mehl genommen und mit Öl gemengt. Und in einem Fall wurde dann dieses Speisopfer, das schon Mehl und Öl war, mit Öl noch übergossen, ehe es dann als Opfer gebracht wurde. Öl in der Bibel ein Bild für den Heiligen Geist. Es heißt, Jesus war sozusagen von Geburt an schon mit dem Geist gemengt, wenn man das so will. Das heißt, der Geist war schon in seinem Leben. Und trotzdem kam er in einer besonderen Weise noch einmal vor seinem Dienstantritt oder bei seinem Dienstantritt auf sein Leben, damit er jetzt geisterfüllt Gott dient. Das war der zweite Punkt, also offener Himmel, Geistempfang. Und der dritte Punkt, er hörte eine Stimme, die von diesem geliebten Sohn sprach, an dem Gott wohlgefallen hat. An der Stelle sind zwei Schriftzitate gemischt worden zu einem neuen, nämlich eins hatte ich vorhin vorgelesen, im Psalm 2, die Aussage über diesen Messias, wenn er kommt, und da heißt es, du bist mein Sohn, ich habe dich heute gezeugt. Das heißt, diese Aussage, du bist mein Sohn, weist hin auf diesen Messias, der mit Macht kommen wird, dem alle Völker unterworfen sein werden, der bis ans Ende der Erde Gericht übt, ehe er dann sein Friedensreich aufbaut. Ein ganz klarer Hinweis auf diesen wiederkommenden Jesus. Aber die zweite Hälfte von diesem Satz hieß, an dem ich wohlgefallen habe, und es steht in Jesaja 42, Vers 1, als Aussage über den leidenden Gottesknecht, der die Schuld seines Volkes trägt. Und das ist auch Jesus. Er ist dieser wiederkommende Messias, der mit Macht herrscht, und er ist dieser leidende Gottesknecht, der sein Leben gibt für die Schuld der Menschen. Das haben die meisten Leute damals schon in seinem Leben nicht zusammenbekommen, weil sie immer auf den warteten, der so mit Macht irgendwie draufhaut, während Jesus kam, um für unsere Sünden zu leiden und auch zu sterben. Also in dieser Aussage, du bist mein geliebter Sohn, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, sind beide Linien vereint, die des machtausübenden Messias und die des duldenden Gottesknechtes. Hier ist sozusagen der Countdown abgelaufen für den Start eines Retters, der in die Welt kommt und jetzt hier öffentlich seinen Dienst beginnt mit einer Taufe. Zurzeit läuft auch der Countdown für bestimmte Ereignisse oder auch nicht, wo Menschen sich selbst als Retter sehen, Retter der arabischen Nation, Retter der geschundenen Palästinenser. Dabei vielleicht auch ein bisschen einer, der weiß, was richtig ist und dabei auch einigen Leuten das Leben genommen hat, die nicht so mitspielen wollten, ein klein bisschen Land besetzt hat, was ihm auch noch gefiel, der auch denkt, dass er einen offenen Himmel über sich hat, dass Allah sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe in der Weise, wie du dich verhältst. Und auf der anderen Seite gibt es Retter, die sagen, wir wollen eben das alles wieder entreißen, wir wollen wieder sorgen dafür, dass die Welt in diesem Bereich wieder in Ordnung kommt. Und keiner weiß, wer wirklich dieser Retter ist, vielleicht keiner von beiden. Der eigentliche Retter bringt Frieden in die Herzen und jemand, der Waffen in der Hand hat, hat zumindest eine andere Art von Frieden, die er bringen möchte. Der Countdown läuft und es gibt nicht nur an der Stelle solchen Countdown, auch in Russland, wo, das heißt in der Sowjetunion, wo ja auch Rettungsabsichten sind, wo Menschlichkeit wieder einkehrt, ist gerade in dieser Nacht wieder Unmenschlichkeit eingekehrt, wo man auch sein Reich rettet, indem man anderen Leuten das Leben nimmt. Jesus war ein Retter, der sein eigenes Leben gab und es nicht den anderen Namen, um etwas zu retten. Unter uns gibt es überall Retterfiguren. Überall läuft irgendein Countdown. Der eine sucht einen Retter für seine Firma, der andere sucht einen Retter für seinen Sportverein, der vor dem finanziellen oder sportlichen Ruin steht. Einer sucht einen Retter für seine Ehe oder seine Familie und hat endlich einen Eheberater gefunden, der große Erfolgsquoten hat bisher. In jeder besseren Fernsehserie kommt irgendeine Retterfigur vor, die so mehr oder minder fast alle Probleme lösen kann. Aber der eigentliche Retter ist Jesus, der nicht dadurch rettet, dass er andere in den Tod führt, sondern dass er sein eigenes Leben hingibt. Wenn wir zu Jesus gehören, dann läuft sein Rettungscountdown sozusagen auch in unserem Leben. Irgendwann hat er auch bei uns dann seinen Dienst begonnen. Irgendwann war sozusagen der Startschuss in unserem Leben, dass wir ihn kennenlernten und bereit waren zu sagen, Herr Jesus, für Zeit und Ewigkeit will ich dir gehören. Manche hat es schon als Kind von seinen Eltern mitbekommen und betet jeden Tag zu Jesus. Ein anderer versteht es erst mit 75 Jahren und vertraut dann sein Leben Jesus an. Manche kennen es als Teenager, dass er sagt, ich freue mich, dass Jesus mein Freund und Begleiter ist. Und manche kapiert es nie. Wenn ich Jesus kenne, dann gelten eigentlich alle drei Aussagen, die als Bestätigung für seine Taufe auftauchten, auch für mich. Als erstes kann ich sagen, ich habe einen offenen Himmel über mir. Ja, Sie haben noch das Weihnachtslied im Ohr, wo es heißt, heute schleust er wieder auf das Tor zum ewigen Paradies. Ich habe einen offenen Himmel über mir, das heißt, ich bin bei Gott für Zeit und Ewigkeit herzlich willkommen in Liebe. Das ist der erste Punkt, ein offener Himmel, ist aber auch ein offener Himmel für Beter. Kolosser 3, Vers 1, seid ihr nun mit Christus auferweckt worden, so suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes. Das kann ich ja nur als Beter suchen, diesen offenen Himmel betend auch ausnützen. Der zweite Punkt, die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist, hat jeder Christ, denn sonst wäre er kein Christ. Der Heilige Geist kommt an dem Tag ins Leben, an dem Jesus im eigenen Herzen Wohnung nimmt. Und deshalb wäre es gut, wenn wir überlegen, ich habe den Heiligen Geist ja nicht nur, damit ich ewiges Leben habe, sondern damit ich Gott diene und zur Verfügung stehe, dass wir einfach betend fragen, Herr Jesus, was hast du eigentlich mit mir vor? Gewöhnlich sind das keine sensationellen Dinge, sondern ganz normale, natürliche Dinge, wo Gott einem zeigt, da will ich dich gebrauchen und einsetzen. Das war der zweite Punkt, wir haben den Heiligen Geist. Und der dritte Punkt, da ist eine Stimme, die sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Und da haben wir bei der ersten Hälfte nicht so Probleme, du bist mein geliebter Sohn oder geliebte Tochter, das kann ich ja noch gut verstehen, denn Jesus liebt mich, er hat sogar aus Liebe sein Leben gegeben für mich. Aber bei der zweiten Hälfte, an dem ich Wohlgefallen habe, da haben wir meistens so unsere Probleme, weil wir sagen, oh, ich habe so viele Fehler, wie kann da Gott an mir Wohlgefallen haben? Ich denke, dass Gott kein Wohlgefallen an meinen oder ihren Fehlern hat, aber wenn Jesus in meinem Leben ist, hat er auch an ihm Wohlgefallen in mir. Und deshalb denke ich, gilt dieser Satz trotzdem, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, einmal als Aussage über Jesus in jedem Christen. Und durch Jesus habe ich vor Gott ja eine Stellung, in der ich angenommen bin, in der ich geliebt bin. Und deshalb wird Gottes Wohlgefallen auch hier in meinem Leben weiter wirken und mich verändern. Der Einstieg war der, wenn jemand einen bewundert und der Bewunderte plötzlich zu ihm kommt, fühlt er sich sehr verlegen. Wenn Gott sozusagen in mein Leben gekommen ist, fühle ich mich auch ein bisschen verlegen, weil ich immer mit einer übermächtigen, liebenden, fantastischen Person zu tun habe und im Vergleich zu ihm immer irgendwo sehr klein oder anders aussehe. Aber all das, was für Jesus gilt, gilt auch in dieser Weise für uns, wenn wir zu ihm gehören. Wir haben einen geöffneten Himmel, wir haben den Heiligen Geist in unserem Leben als Ausrüstung zum Dienst und wir sind geliebte Söhne oder Töchter Gottes und Gott möchte auch sein Wohlgefallen über und in unserem Leben entfalten. Deshalb dürfen wir mit Vertrauen leben oder auch leben lernen, weil er uns begleitet und führt. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du als dieser Retter gekommen bist, nicht nur in die Welt, damals, dass der Johannes dich sah, sondern auch in das persönliche Leben, dass ich, dass jeder von uns, der es möchte, für Zeit und Ewigkeit dir gehören darf, dass wir mit einem offenen Himmel leben dürfen, dass der Heilige Geist in unserem Herzen wohnt und auch regiert durch dich und dass wir geliebt sind und es auch glaubend immer wieder erfahren. So loben wir dich und geben dir die Ehre. Amen.